Ja, herzlich willkommen zum zweiten Monthly Main Event auf Audio CD.at. Mein Name ist Christian Drastil und ich freue mich, im Hauptabendprogramm wieder gemeinsam mit Robert Gillinger dieses Highlight der Wiener Börse senden zu dürfen. Servus Robert und herzlich willkommen.
Ein Servus auch dir und ein Servus an euch da draußen.
Ein Servus an überhaupt alle, wir haben wieder tolle Gäste vor Ort. Das werden wir in der nächsten Runde vorstellen. Zunächst erstes Monthly Main Event. Wir haben 8500 Downloads gehabt. Das war der mit Abstand beste Podcast, den wir hatten. Ich probiere immer zu visualisieren. Eine Veranstaltung mit 8500 Leuten, Wahnsinn. Danke, dass du dabei warst und nachher Karaoke. Du hast nicht Karaoke mitgesungen, aber beim nächsten Mal fix verpflichtet. Heute allerdings nicht. Dieser zweite Monthly Main Event findet statt in der Woche vom Wiener Börsepreis, der am 21.05. die Besten im ATX und Co. auszeichnen wird. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnen wird. Wir alle haben noch keine Ahnung, wer gewinnen wird. Das wird sich im Laufe der Woche auflösen. Wir nehmen am Tag davor auf, werden ein paar Dinge einreihen. Am Wochenbeginn war ich bei der AT&S. Da wird es dann einen Einspieler geben. Robert Gillinger wird mit unseren Gästen sprechen. Morgen dann beim Event die Auflösung, wer gewonnen hat. Und am Samstag, wenn das gesendet wird, ist die ganze Geschichte schon bekannt und jetzt anzuhören.
Der ATX-Preis 2026. Und damit sind wir jetzt in unserer letzten Kategorie beim ATX-Preis beim ersten Platz angekommen. Und der geht an die Vienna Insurance Group. Habt ihr für mich gewonnen? Ja,
gut, dann übergebe ich an den Robert und der Robert mit der Bitte, dass wir mal unsere Gäste vorstellen.
Na gut, liebe Bettina Schragel, vielleicht, wenn du dich selbst ein bisschen vorstellst.
Ja, hallo, mein Name ist Bettina Schragel. Ich bin heute für die Semperit hier, bin seit rund 3 Jahren bei der Semperit, davor viele Jahre bei der Immofinanz und davor viele Jahre mit euch zusammen im Finanzjournalismus tätig.
Und schön war's.
Mit an Bord auch Stefan Marin von Frequentis.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Die Frequentis ist seit 14. Mai 2019, jetzt ist der 20. Mai 2026, also schon 7 Jahre an der Börse. Und ja, genauso lang bin ich auch bei Frequentis für Investor Relations zuständig und es macht immer noch sehr viel Spaß.
Und Bernhard Haas von der Ersten Asset Management.
Ja, hallo auch von meiner Seite, Bernhard Haas, Fondsmanager in der Ersten Asset Management für Österreich und den Security-Bereich. Auch seit 7 Jahren wieder Stefan. Und wer mehr wissen will, gibt es einen Börse People Podcast vom Vorhinein.
Wie Christian schon erwähnt hat, morgen ist Börsepreisveranstaltung, Verleihung, der 19. Bettina und Stefan, müsst ihr morgen dort sein?
Wir sind immer gern auf der Veranstaltung, weil es ganz einfach eine super schöne Gelegenheit ist, alle Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Morgen soll ja auch der Bundeskanzler kommen, auch interessant zu hören, was er zu sagen hat.
Bettina, musst du kommen?
Ich bin gern vor Ort, aber es ist kein Muss.
Das ist etwas klarer, sage ich mal, in den Umständen, als der Stefan gesagt hat. Bernhard, dich wird man sehen?
Wahrscheinlich, ich muss noch schauen, ja.
Nachdem morgen eben der Börsepreis hinter uns liegt, das Q1 ist eigentlich absolviert, 2025 Geschäftsbericht, habt ihr auch schon alles absolviert und die notwendigen Roadshows. Habt ihr jetzt eigentlich schon Urlaub gebucht?
Du hast vollkommen recht, die letzten Wochen waren mit Geschäftsbericht, Hauptversammlung, dann ist uns ein Übernahmeangebot hineingerutscht und letzte Woche war noch Q1, waren relativ gut bestückt. Die nächsten Wochen sind jetzt bis Juli, sind noch ein paar Investorenkonferenzen, die wir gerne wahrnehmen, aber Juli, also ja, ich habe da schon einiges im Auge.
Stefan?
Ja, Urlaub gebucht, aber erst nach dem Halbjahr, das wir am 11. August haben. Jetzt freue ich mich noch auf die Roadshows in Warschau mit der Erste Group und Baader Bank. Und dann ist, glaube ich, noch einmal nach Frankfurt und dann ist immer ein bisschen eine Sommerpause, zumindest was die Reisen betrifft.
Gibt es irgendwelche Learnings aus den bestehenden Roadshows, also die heutigen Roadshows, die ihr absolviert habt?
Also ich muss sagen, in den letzten Monaten, wo wir einen schweren Fokus oder einen deutlichen Fokus draufgelegt haben, waren wirklich Small- und Mid-Cap-Konferenzen, wo wir auch einige Formate, zum Beispiel das Deutsche Eigenkapitalforum, das erste Mal besucht haben. Wir waren auch, und da ist der Stefan sicher auch der Pionier, bei der Invest in Stuttgart das erste Mal vor Ort. Also wo wir quasi, nachdem wir uns die Shareholder-Struktur angeschaut haben und doch einen sehr hohen Retail-Komponente festgestellt haben und halt natürlich auch die Liquidität in der Aktie ein Dauerthema ist, wo wir eben gesagt haben, wir schauen jetzt stärker eben in diesen Small-Mid-Cap-Bereich. Und hier waren eigentlich die Erfahrungen sehr gut. Also ich war eigentlich über die Formate und über das Feedback positiv überrascht.
Stefan?
Es war sehr, sehr viel los. Es ist, glaube ich, noch intensiver geworden. Es waren auch bei den Invest Stuttgart, glaube ich, 13.000, dieses Mal 14.000 Leute an den zwei Tagen vor Ort und auch sehr, sehr interessiert. Ansonsten, was ich merke, ist, dass die Investorenkonferenzen von den Investoren genutzt werden, aber auch sehr, sehr stark auf Teams-Meetings oder Zoom-Meetings zurückgegriffen wird. Und sich tatsächlich eine wirklich sehr, sehr gute Balance zwischen Face-to-Face-Meetings und auch virtuellen Meetings ergeben hat. Es gibt ja auch viele Anbieter, die sozusagen nur virtuelle Meetings anbieten. Also auch die Frühjahrskonferenz, auf der wir jetzt in Frankfurt waren, hat ja im Herbst, gibt es zwar die Herbstkonferenz, ist auch noch Face-to-Face, aber danach ist die Virtual Summit im November und das machen sie virtuell. Also ich glaube, das hat sich jetzt wirklich nach Corona ganz, ganz etabliert, dass auch die Offline, also nicht die Offline, die virtuellen Konferenzen eben sehr stark auch Fuß gefasst haben.
Na, dann müssen wir ja froh sein, dass du heute live bei uns bist. Sag, Bettina, du hast das ein bisschen erwähnt, Privatanleger, und ihr wart auch beim zweiten österreichischen Aktientag. Jetzt möchte ich jetzt nicht wissen von euch, welche Veranstaltung eine Hauch besser war, Aktientag oder Stuttgart. Aber warum tut ihr euch den Privatanleger an sich an? Ist das, weil es doch der treuere Kunde ist? Warum ist das bei euch so?
Es ist lustig. Lustig ist diese, wie soll man sagen, diese Skepsis gegenüber dem Privatanleger. Ich bin jetzt, glaube ich, seit insgesamt 16 Jahren auf der Investor Relations Seite. Wir hatten früher bei der Immofinanz einen extrem großen Privatanlegeranteil. Also Privatanleger machen nicht mehr oder nicht weniger Arbeit als institutionelle Anleger. Sie stellen auch nicht so komplett andere Fragen. Nur wenn man sie halt anschaut, jetzt auch bei der Semperit, wir haben vom Streubesitz ist circa die Hälfte Retail-Publikum, was ein hoher Anteil ist. Und da wiederum ist auch ein guter Anteil, liegt auf deutschen Depotbanken. Also ich kann ja seitens des Unternehmens, wenn ich eine Shareholder-Abfrage mache, komme ich leider nicht auf den Privatanleger, weil wir in Österreich diese Grenze von 0,5% haben. In Deutschland ist es anders. Als deutsches Unternehmen könnte ich den Robert Gillinger mit einer Aktie bei so einer Abfrage bekommen, was natürlich die Ansprache wahnsinnig erleichtern würde. Das ist bei uns jetzt nicht in Österreich nicht der Fall, wobei es schon auch Initiativen gibt, dass man diese Hürde, diese Threshold beseitigt. Aber sozusagen, ich haben wir zumindest auswerten lassen, wo die Retail-Aktien liegen, bei welchen Banken. Und das sieht man halt wirklich quer durch Österreich bei den verschiedenen Banken, aber auch bei deutschen Banken. Und deswegen haben wir eben einfach gesagt, wir legen hier einen starken Fokus drauf.
Ich möchte bei der Gelegenheit sagen, die Semperit tut da unglaublich viel auch in Bankfilialen gehen und sucht da bewusst irgendwie Kontakt mit den Privaten auch in den Bundesländern. Ich finde das ganz großartig. Und du, Bettina, du hast ja erwähnt, 16 Jahre jetzt auf dieser Seite des Kapitalmarkts tätig. Da war auch eine lange Immofinanzphase dabei. Und diese zweite Monthly Main Event Folge ist presented bei der BUWOG, die 75 Jahre jung ist. Davon 4,5 Jahre auch an der Börse. Und da gibt es ein paar Einspieler dazu vom langjährigen CEO, vom Daniel Riedler, dann von deiner Ex-Kollegin, von der Birgit Nogler, die CFO in der Immofinanz war damals bei der Abspaltung. Und da spielen wir mal kurz ein. Dem Publikum wurden Milestones der Ära Daniel Riedl an die Wand projiziert. Und wie geht's dem Daniel damit?
erfüllt mich mit Stolz. Wir sehen da einfach von den Objekten, was wir Unglaubliches gebaut haben in den letzten 20 Jahren und immer die Betonung auf wir. Womit ich so schwer umgehen kann, ist, dass sich das ein bisschen auf mich fokussiert da heute Abend. Es ist nicht der Plan, sondern das ist hier eine Teamleistung. Hier sitzen Manager, Managerinnen, die das mit mir geleistet haben. Hier sitzt zum Teil ein Team, hier arbeitet ein Team im Haus. Das waren immer Teamleistungen. Und ich bin mindestens so stolz darauf, dass es eben gelungen ist, solche Teams zusammenzustellen, die am Ende dann solche Projekte in der Lage waren zu entwickeln und auch zu bewirtschaften. Die schwierigen Momente, also nachdem ich vorher den Eddie Zehetner erwähnt habe, damals in der Immofinanzzeit, das war ein Unternehmen in der Krise. Wenn hier als BUWOG, wenn du ein Mutterunternehmen hast, das in existenzieller Krise ist, gibt Lustigeres. Ja? Also eine täglich fällige Dividende, die man dann umwandeln muss in was, was eben entsprechend gestundet ist. Schwierige Zeit. Dann Rolf Buch hat im Jahre 2017, kurz vor Weihnachten, einen Anruf getätigt, den man üblicherweise am Freitag um 18.30 Uhr ungefähr nach Börsenschluss macht und mich angerufen und gesagt, er setzt sich jetzt in den Flieger und ist noch heute Abend da. Er beabsichtigt, als Vonovia die BUWOG zu übernehmen. Ja, war auch ein einschneidendes Erlebnis. Erstens war es ein anstrengendes Wochenende. Den Vitus Eckert habe ich vorher auch gesehen. Der wird sich erinnern daran, wie wir gemeinsam als Vorstand und Aufsichtsrat da geschwitzt haben. Aber auch, wie viel Anstrengungen es danach gekostet hat, die zwei Unternehmen sinnvoll zusammenzuführen. Das hat, sowas bedeutet Synergien. Das ist so das unpersönliche Wort dafür, dass man Personal abbauen muss. Das hat uns in Deutschland wesentlich härter und intensiver getroffen in Österreich. Also auch ein Part, den wir gemeinsam miteinander bewältigt haben. Und die BUWOG gibt es heute noch, auch 8 Jahre nach diesem Wochenende, weil wir es als Developer geschafft haben, unter dem Dach der Vonovia in Petrol eine orange Identität uns zu erhalten und mit der Projektentwicklung auch diese Grätsche eben nochmal zu gehen zwischen dem, was wir sozial zu leisten haben und unseren Beitrag zu erleisten haben, unsere soziale Verantwortung und auch den Beitrag, den wir unseren Aktionären.
So, jetzt kommt mein Text, denn zum Börseabschied der BUWOG im Herbst 2018 schrieb ich Folgendes im Lifestyle-Magazin Wiener. Titel: Die BUWOG oder 40.000 schöne Börsestunden. Die Börse ist in Österreich ein Nebenschauplatz. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass man mit dem Namen BUWOG eher eine unerledigte Gerichtssache, denn ein perfektes, aber in diesem Falle leider erledigtes Börselisting verbindet. Es war nur eine kleine Randnotiz im Newsfeed der Wiener Börse, dass die BUWOG per 16. November 2018 die Wiener Börse verlässt. Nach der Übernahme durch die deutsche Vonovia, die auch schon Convert gekauft hat, war dies erwartet worden. Und auch wenn die Aktie wie auch Convert zum Höchstkurs von der Wiener Börse genommen wurde, darf man der BUWOG nachweinen. Denn es war, angefangen von Vorstand Daniel Riedl, eine lässige Partie, diese BUWOG. Ich habe das auch immer wieder in meinen Medien geschrieben. Es gab zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Stress. Die Aktie ging wie auf dem Schnürl nach oben. Riedl hält übrigens einen Rekord. Da man nicht nur an die Wiener Börse, sondern auch an die Frankfurter Börse gegangen ist, wurde Riedl eingeladen, in Frankfurt die berühmte Börseglocke zu läuten. Und das tat er länger als jeder andere jemals zuvor oder danach. Hat mir ja keiner gesagt, wann ich aufhören soll. Nun, nachträglich war es richtig, dass man so nachhaltig und eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht hat. Dazu Zahlen. Im späten April 2014, zum Zeitpunkt des Börsegangs, der durch eine Abspaltung von der Immofinanz erfolgt ist, lag der Startkurs bei 13 Euro. Der letzte Kurs vor wenigen Tagen wurde bei mehr als 30 Euro ermittelt. Wir sprechen also von mehr als einer Verdoppelung in diesen 4 Jahren und etwas mehr als 6 Monaten oder fast exakt 40.000 Stunden. Die meiste Zeit dieser 40.000 Stunden war die BUWOG im Wiener Leitindex ATX notiert und brachte diesem 91 Pluspunkte. Wenn ein Index wie damals bei 3.000 steht, so ist das nicht wenig, 3% vom Wert und das nicht mehr verlierbar in die Geschichtsbücher festgeschrieben. Auch mit den Anlegern ist man super ausgekommen. Auch wenn das Börseteam der BUWOG klein war, hat man für die Börse gelebt. Die BUWOG war bottomline die verlässlichste Aktie ihrer Zeit. Vergleichbar nur mit der Austria Tabak, zwei Jahrzehnte davor. Ich bin selbst noch ein Jahrzehnt länger am Wiener Markt tätig und es fällt mir keine dritte Aktie ein, die vergleichbar nur positiv war. So weit, so eitel Wonne. Wenn man Nicht-Börsianer jedoch mit der BUWOG konfrontiert, und ich rede in meinem Umfeld immer wieder über Aktien, fallen meist Worte wie Jössers, der Grasser und der Maischberger. Das alles ist in den Köpfen, weil zwar schon 2007 passiert, aber zum Zeitpunkt des Artikels hier noch immer nicht geklärt. Die oben beschriebene BUWOG und deren Manager hatten damit nichts zu tun, sondern während des Gerichts- und Beschuldigungsmarathons 40.000 lässige Börsestunden hingelegt. Marketing-Genie Riedl wählte in seinen Sujets immer wieder einen selbstironischen Zugang zur Vergangenheit des Unternehmens. Zum laufenden BUWOG-Prozess lieferte er zum Beispiel Wordings wie »Wo war meine Leistung?« »Unser wichtigster Prozess? Projektentwicklung. Zu schön, zu intelligent« und so weiter. Dafür hat man den CCA Venus in Bronze bekommen, einen der wichtigsten Kreativpreise Österreichs. Mutig. Und Stichwort, was war meine Leistung? Das legendäre Was war meine Leistung Haus ist in der Nordbergstraße in 1090. Und dort war dann Stichwort Alterngrund und Franz-Josefs-Bahnhof auch ein großer Aufreger im Entstehen. Ich schreibe das, weil ich dort wohne. Und mit der BUWOG hat das auch längst nichts mehr zu tun. Aber danke für 40.000 schöne Börsestunden. Bei der BUWOG hast du auch mehrere Rollen eigentlich gehabt. Aus der Immofinanz raus und auch bei der BUWOG direkt, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also mehr aus der Immofinanz. Also ich bin damals im Zuge des Börsengangs der BUWOG auch ausgeschieden. Ja. Mhm. Ja. Na, mehrere Rollen. Also vorher, ich war im Aufsichtsrat und natürlich war man, würde man sagen, maßgeblich beteiligt an der Abspaltung damals.
Es war eine erfolgreiche Geschichte, die man irgendwie zum Immofinanz-Performance-Ergebnis in der Aktie dazurechnen muss. Auch immer so eine lange.
Das haben wir lange so verkauft, ja, dass das so sein muss.
Und es war auch eine gute Sache und 75 Jahre BUWOG. Ich spreche mal auch über 4,5 tolle Jahre an der Börse, sehr schnell im ATX gewesen. Damals die Immofinanz im ATX, die BUWOG im ATX. Ja, ist eine andere Zeit gewesen, ja. Die sind
eine andere Zeit von den Immobiliengesellschaften in Österreich, ja, genau.
Ja, schöne Erinnerungen, Bettina. Du hast sicher auch Erinnerungen dran an die Zeit der Abspaltung der BUWOG.
Das war eine wirklich spannende Zeit. Spannend war vor allem auch, als die BUWOG noch zur Immofinanz gezählt hat. Das war ja ein wirklich sehr diversifizierter Konzern, wo immer von Investorenseite wirklich der Wunsch gekommen ist, ihr müsst, wir brauchen mehr Pure Play. Ja, also da war Logistik dabei, da war die BUWOG dabei. Und die BUWOG war von Investorenseite immer so dieses hässliche Entchen. Ja, also wir haben gesprochen über Shopping Center in Moskau. Es gab damals Wohnimmobilien in den USA. Also es war wirklich ein sehr breites Spektrum. Und die BUWOG, die war damals ungefähr eine Verzinsung von so 3%, Rendite von 3%. Das war immer so bei den Investoren so dieses, oh, was tut das im Portfolio? Das ist nicht sexy. Ne? Und es war halt dann wirklich im Zuge, und der Konzern musste gewisse Sachen abspalten, weil er war halt wirklich sehr schwer diversifiziert. Aber es wurde dann die Logistik verkauft und dann war bei der BUWOG der Plan oder die Ansage, entweder wir machen ein IPO, wir verkaufen es als Ganzes oder es wird ein Spin-off. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist dann schon einige Zeit parallel an diesen Varianten gearbeitet worden. Und aufgrund des Marktumfelds hat man sich dann für den Spin-off entschieden. Und ich glaube, das war nicht nur eine sehr spannende Zeit, ich glaube auch letztendlich für die Anleger der Immofinanz, vor allem wenn sie die BUWOG-Aktie behalten haben, dann auch eine wirklich sehr rentable Zeit.
Neben dir sitzt der Bernhard Haas, Fondsmanager jetzt bei der Erste Asset Management seit 2019. Das war nach der Börsephase der BUWOG, aber du warst bei der Wiener Privatbank tätig. Bernhard, irgendwelche Memories an die Börse-Ära der BUWOG?
Ja, also sehr gute Memories. Ich war da von Anfang an als Analyst damals recht positiv und das hat sich dann auch als sehr, sehr gut und sehr richtig erwiesen. Also war ein tolles Asset. Ich habe es ja damals gekannt, die Wiener Privatbank hat ein ähnliches Modell mit diesen Vorsorgewohnungen. Das funktioniert langfristig relativ gut und ist ein tolles Geschäftsmodell eigentlich. Ja, also war ich von Anfang an recht gut dabei.
Jetzt haben wir den ersten Einspieler BUWOG gemacht. Ich spiele gleich den zweiten Einspieler, nämlich der Robert, der da neben mir sitzt, hat mit Ernst Huber von der Dadat gesprochen, wie es denn so losgegangen ist bei den Brokern und da hören wir jetzt kurz rein.
Ernst, die Wiener Börse berichtete zuletzt von einer außerordentlich hohen Handelsaktivität im ersten Quartal. Jetzt bin ich vielleicht nicht gleich ein Prophet, wenn ich das euch auch unterstelle. Wie war das für euch, das erste Quartal?
Also das erste Quartal 2026 war das stärkste in der Geschichte von der Dardat Bank. Wir hatten noch nie so viele Transaktionen. Und also die ganze Turbulenz wirkt sich natürlich auf das Trading-Verhalten der Kunden aus, wobei aber schon auch spannend ist dabei, dass nach wie vor mehr gekauft wurde als verkauft, auch in diesen turbulenten Wochen, die wir jetzt hinter uns haben, wo die Märkte einmal stärker korrigiert haben. Und sehr viele haben das auch genutzt, um günstiger wieder einzusteigen.
Das passt zu einer kürzlich erst veröffentlichten Umfrage von Peter Hayek, den Aktienbarometer 2026, denn mittlerweile besitzen, lass mich nachschauen, 31% der österreichischen Wohnbevölkerung Aktien, ETFs oder andere Wertpapiere, was doch eine deutliche Steigerung zur ersten Erhebung aus 2023 ist. Damals waren es 25%. Sag, welche Art von Wertpapier steht denn bei euch im Fokus? Ich nehme an, die Anleihe ist es bei euren Selbstentscheidern am wenigsten.
Das ist absolut richtig. Also bei uns ist immer im Fokus stehen immer Einzelaktien und ETFs. Die ganze Siegeszug des ETF-Produktes ist auch bei uns genauso spürbar. Vor allem auch der jüngere Anleger investiert immer stärker in ETFs oder vor allem auch in ETFs, weil es halt, man ist breit diversifiziert. Es ist ein Produkt, das auch von den Gebühren relativ günstig ist, da bewegen sich die TER oder die Gebühren im ETF hin, so zwischen, weiß ich nicht, knapp 10 Basispunkten bis zu maximal 30, vielleicht auch 40, je nachdem, welcher Konstrukt das genau ist. Und vor allem auch der Junge spart vor allem an in ETFs und ETFs und natürlich die Einzelaktien. Was Transaktionen betrifft, liegt die Einzelaktie an erster Stelle vor ETFs. Was die Sparpläne betrifft, ganz, ganz klar, der ETF wird ein Anteil, glaube ich, von mittlerweile 80% oder sogar mehr bei uns. Wir haben auch einen Goldsparplan im Angebot. Hier wird das Gold physisch gelagert im Tresor. Und hier verrechnen wir weiter eine geringe Depotgebühr, nämlich genau die Gebühr, die wir selber benötigen für die Verwahrung, für die Versicherung und so weiter. Aber das spielt für 99,99% unserer Kunden keine Rolle. Die haben kein Gold im Depot. Aber für alle Wertpapiere, wenn man so will, haben wir komplett für Privatkunden die Depotgebühr gecancelt.
Ernst, ihr habt seit heuer auch Kryptowährungen im Angebot. Gibt es schon erste Erfahrungen mit der Kundenakzeptanz?
Wir bieten rund 50 echte Kryptowerte unseren Kunden zum Handeln an. Relativ einfach. Das funktioniert ganz normal über unsere Smartphone-App oder über das Web-Kundenportal der Dardat Bank. Und der Kunde kann hier aus 50 echten Kryptowerten auswählen, keine Käufe, keine Verkäufe durchführen, auch zu sehr günstigen Konditionen. Das Ganze, und es wird auch rege in Anspruch genommen, es sind bereits einige tausend Kunden, die sich für den Kryptohandel bei uns auch registriert haben und auch Kryptotransaktionen durchführen. Also wird gut angenommen, wird nicht jeder Kunde machen, ist auch nicht jedermanns Sache. Ich habe immer gesagt, das ist eine notwendige Ergänzung unseres Angebotes. Wir wollen ein Full-Service-Anbieter sein und haben eben über unsere Tochtergesellschaft, die Dardat Crypto GmbH, jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass Kunden über die Dardat Crypto GmbH eben echte Kryptowerte handeln können. Die Nachfrage ist da. Wir haben das passende Angebot dazu. Es gibt keinen Grund mehr, dass ein Kunde bei uns nur die Wertpapiere handelt und Kryptowerte woanders, er kann alles bei uns machen. Und das war mir einfach wichtig dabei.
Ja, Robert, dann würde ich sagen, sprechen wir gleich über Handelsvolumine und das Thema weiter mit der Runde.
Ja, prädestiniert, lieber Bernhard, bist denn du Fondsvolumen in Österreich, wenn ich mich nicht irre, in Summe ist im Vorjahr um 7,5% auf einen Rekordwert gestiegen. Ich nehme an, bei euch ist es auch wunderbar gelaufen.
Ja, also performancemäßig war letztes Jahr wirklich sehr gut. Kann man sich nicht beschweren. Auch dieses Jahr läuft es eigentlich bisher recht gut. Wir haben ja mehrere Fonds. Wir haben eben im Retail-Bereich den Stock Wiener. Der ist der kleinste, muss man auch dazu sagen. Wir haben auf der institutionellen Seite auch die Zukunftsvorsorge. Das ist der mit Abstand größte. Das sind so 1,4 Milliarden ungefähr. Und den Ringtum Österreich mit noch einmal so 600, 700 zusätzlich. Also da ist Wir bewegen da große Schiffe, deswegen ist uns die Liquidität natürlich immer sehr, sehr wichtig.
Ihr habt ja auch sehr viele Retail-Gelder an der Management. Wie sind denn eure Erfahrungen mit, ich sag mal, dem Privatanleger? Warum? Gut, ihr seid natürlich ein Retail-Banker, großer, aber.
Ja, also gut. Man merkt auch gerade in den letzten Jahren, dass das Interesse auch gerade von jungen Leuten natürlich deutlich gestiegen ist, die sich jetzt für Aktien interessieren, die sich für das Thema Veranlagung interessieren. Also man merkt, es bewegt sich was. Man hat ja lange versucht, auch die Spargelder sozusagen ins Investment zu bringen, weil es einfach deutlich mehr Rendite abwirft, weil es langfristig sicherlich die bessere Variante ist. Funktioniert nach sozusagen dieses steht der Tropfen, höhlt den Stein. Nach einigen Jahren bewegt sich da jetzt endlich was.
Auch wenn es ein bisschen abgedroschen ist, Sell in May and Go Away, wer von euch dreien befolgt das privat?
Nein.
Ich bin auch primär erholt.
Ich noch nicht, nein. Ich warte noch darauf, bis der Markt noch stärker steigt und dann.
Na, dann gleich die Frage dazu. ATX ist ja nicht nur 35 Jahre alt, hat heuer auch den Rekord, also kürzlich aufgestellt. Es waren derzeit 14.932,17 Punkte. Wenn du on hold bleibst, fällt heuer der 15.000er?
Hoffe ich ja doch. Ich glaube nach wie vor, dass gerade die Schwergewichte super eine gute Performance liefern können. Ich meine, die Banken laufen sehr gut, super. In Wahrheit ein sehr, sehr gutes Umfeld. Wir haben Zinsen, das ist sehr gut für die Banken. Wir haben niedrige Risikokosten, trotz dieser ganzen geopolitischen Themen. Das läuft eigentlich nach wie vor sehr gut. Eine OMV läuft auch recht gut. Ich glaube, von den Schwergewichten lässt der Verbund ein bisschen aus, aber das hat auch natürlich ein bisschen politische Hintergründe. Aber insgesamt ist der ATX von der Zusammensetzung her ein relativ attraktiver Index aktuell in dem aktuellen Umfeld. Ja.
Stefan, ihr, wenn ich ein Jahr zurückblicke, seid Top 10 mit der Performance, rund etwas mehr als 50%. Year to date läuft es jetzt noch nicht so ganz, obwohl, ich habe mir die letzten Zahlen angesehen, ihr habt einen Auftragsbestand, der ist größer als ein Jahresumsatz, also wirkliche Sorgen könnt ihr nicht haben. Worauf führst du das ein bisschen verhaltenere Kurs, den etwas verhalteneren Kursverlauf derzeit zurück?
Ja, wir sind auch ein Technologie- und Softwareunternehmen. Ich sage immer, die Börse hat immer recht. Ja. Vielleicht war der eine oder andere Anleger besorgt oder hat uns auch wie andere Technologieaktien ein bisschen weniger auf dem Radar gehabt. Man sieht ja auch das Auf und Ab von den großen ganz großen Technologieaktien, die dann auch immer oder zumindest teilweise auch halt bei einer Frequentis dann durchschlagen als Technologie- und Softwareunternehmen.
Da möchte ich ja die Frequentis noch vor den Vorhang holen, 25 bis am letzten Tag quasi ein Head-to-Head mit AT&S um die Performance-Führerschaft. Es ist sich dann, glaube ich, knapp für einen tollen zweiten Platz aufgegangen. Nimmt man schon sehr positiv mit, sowas auf der Bucketlist, oder?
Ja, natürlich. Das freut einem immer, ja.
Na gut, einen Tag später live vom Wiener Börsenpreis. Es ist schon ziemlich spät am Abend, aber noch nicht die Sonne untergegangen und schon gar nicht die Sonne untergegangen für die Frequentis. Denn neben mir steht nicht nur am 20. der Stefan Marin, sondern auch am 21. Denn ich darf gratulieren, ihr habt was gewonnen. Was habt ihr gewonnen?
Ja, wir haben jetzt zum dritten Mal, nicht hintereinander, aber zum dritten Mal in Summe den ersten Platz Mid-Cap-Preis gewonnen und sind wir sehr happy drüber.
Und damit schließt sich wunderbar der Kreis eigentlich für unsere Monthly Main Event Serie. Jetzt verrätst du unseren Hörern noch, wer Zweiter und wer Dritter geworden ist.
Zweiter ist die Palfinger geworden und Dritter die FACC.
Und damit hast du auch die Prüfung bestanden. Wie gesagt, herzlichen Gratulation, lieber Stefan. Und wer wird Fußballweltmeister?
Ja, Chris Always Live. Und beim Wiener Börsepreis habe ich gleich das hier gefragt. Nummer 2, David Affengruber. Nummer 3. Ja, im Hintergrund baut sich die Demo-Version unseres WM-Songs auf. Die Stimme wird man vielleicht erkannt haben, Hans Huber
Michael Marek wird auch dabei sein. Wir werden auch singen, das als Drohung dazu. Aber die Frage war natürlich nicht die Mannschaftsausstellung, sondern beim Wiener Börsepreis habe ich die Börse-Community gefragt, wer wird Fußball-Weltmeister 2026? Und das waren die Antworten.
Hans Lang-Riebleut, ich denke, dass Spanien Weltmeister wird.
Florian Heindl, FACC, ich glaube an Österreich als Weltmeister.
Andreas Kassauer, Marinomed, und mein Fußball-Weltmeister ist natürlich Österreich.
Lisa Lauren Davies von der Biotech Austria. Also wenn man jetzt die aktuellen Ergebnisse und die Trends anschaut, vor allem wie sich der Return ergibt, dann glaube ich, dass England Weltmeister wird.
Ronald Nemetz, erster Club, ich tippe auf Argentinien.
Silvia Milke von der CPI Europe, ich tippe, Österreich wird Weltmeister.
Rupert Hannes Staller, absoluter Fußballkenner und natürlich im Nebenberuf Investor. Und ich tippe auf Österreich scheidet aus und endlich wird England wieder Weltmeister. Das war's.
Batman Institutional Money Spanien.
Angelika Kramer, Trend, Schweiz.
Herr Weidmeier,
hör auf, das geht.
Zivildienst,
ja, der hat aber
Argentinien.
Margarita Thiel, erste Group, Polen.
Ich bin der Markus Rieger, Going Public Media AG, Vorstand. Wir bringen eine jährliche Österreich-Studie raus. Und wer wird Fußball-Weltmeister für mich? Für mich wird es ganz klar Deutschland, weil gerade keiner damit rechnet.
Wolfgang Aubrunner, ich bin natürlich verbunden mit der CCP Austria, die den österreichischen Kapitalmarkt entsprechend unterstützt und vertritt. Und als Tipp gebe ich Frankreich als Fußballweltmeister.
Thomas Reiner von der Wiener Börse. Patriotisch glaube ich, dass Österreich Argentinien in der Vorrunde schlagen wird. Letztendlich aber Argentinien sich durchsetzend Weltmeister wird.
Marco Sander, All in Capitals, und ich sage Argentinien.
Holger Clemens Hinz, Kerim Privatbank, und ich sage Deutschland oder Frankreich.
Carsten Werle, All in Capitals, ich tippe auf Spanien.
Robert Kledorfer, Kurier Wirtschaftsressortleiter, und mir ist alles recht, außer Deutschland.
Natascha Smole, Pressesprecherin bei Unica, und ich tippe auf, wie kann es anders sein, Österreich.
Ja, also Wolfgang Kass, Vienna Insurance Group, und ich tippe auf Spanien.
Berthold Berger, Investor, und ich tippe auf Holland.
Elis Kahner, Zierer, und ich tippe auf Österreich.
Christina Betzwinkler, Börse Social Network, und ich tippe auf Spanien.
Tanja Meisenberger, FACC, Argentinien.
Hannes Röther, Palfinger AG, Brasilien.
Michael Steirer, FACC, ich tippe auf Österreich.
Michael Oplustil von den Berra Partners, und ich tippe auf Brasilien.
Hi, my name is Shanaa Lakhani. I work for Embera Partners, and I think this year Germany is going to win.
Hallo, ich bin der Konrad Panager von Nexa, und ich tippe auf Spanien.
Jan-Dirk Seiler-Hausmann von der Berichtsmanufaktur, ich tippe auf Deutschland.
Peter Schiefer, Grünberger Partner, ich tippe auf Argentinien.
Ja, also ich wünsche klar, also Florian Beckermann, IVA-Tipp, der tippt eigentlich nicht, sondern der wünscht sich ein Finale Deutschland gegen Österreich.
Alois Wöckerbauer, Drei Banken Generale. Wenn die Mannschaft mit dem besten Kader gewinnen sollte, dann müsste es Frankreich sein.
Bernd Maurer, Flughafen Wien. Ich tippe auf Deutschland.
Tiana Meisdeutsch, Unica Insurance Group, Österreich.
Gerald Reidinger, EVN. Ich tippe auf Frankreich.
Stefan Marin, Frequentis, ich tippe auf Frankreich.
Sonja Kunert, Burgenland Holding, Frankreich.
Karin Grammer, Burgenland Holding, Frankreich.
Stefan Maxian, RBI, mein Weltmeistertipp ist Usbekistan.
Alexander Metz, Commerzbank, Frankfurt, Deutschland.
Stephanie Mader, Österreichische Post, Frankreich.
Harald Kröger, RBI, nachdem Italien nicht dabei ist, tippe ich auf Usbekistan.
Susanne Aglas-Reindl, Telekom Austria AG. Spanien.
Berthold Baurikalik, Vorstandsvorsitzender der Venue Capital AG in Wien. Wir tippen auf Österreich.
Martin Wenzel, Wiener Börse, Österreich.
Christina Aue, Wiener Börse, Österreich.
Harald Hagenau, Österreichische Post, ich tippe auf Frankreich.
Paul Pichler, Liechtensteinische Landesbank. Patriotischer Tipp natürlich Österreich. Objektiver Tipp Argentinien? Nein, Frankreich natürlich.
Sebastian Holl, SH Advisory, Weltmeister wird Frankreich.
Florian Greger, OMV, Deutschland.
Und weil ich ja selbst auch so gern singe, du, kommt mein Tipp hier kurz auch noch eingesungen. It's coming home, it's coming home,
football's coming home. Everyone seems to know the score.
Das war natürlich keine Eigenkomposition, so wie das hier, was ihr im Hintergrund hören könnt. Danke auf jeden Fall an alle, die mir beim Wiener Börsepreis geantwortet haben. Und ich sage mal, Alter, das ist ein ordentlicher Homebias, den wir da haben. Aber in dem Fall haben wir ja keinen FMA-Zusammenhang. Die Daumen sind gedrückt. Genau, und jetzt kommt ein kurzer Einspieler zur AT&S, die ist heuer auch wieder sehr gut unterwegs. Da war ein Besuch in Leoben-Hinterberg an der Tagesordnung und da kommen ein paar Impressionen. Gerald, 2026, wir nehmen im zweiten Quartal auf. Es ist eine natürlich geopolitische wilde Zeit. Es tut sich technologisch auf der ganzen Welt viel. Hol die Hörerinnen und Hörer vielleicht doch mal kurz rein, was den Job, den du jetzt ausführst, doch schon im siebten Jahr sehr, sehr, sehr spannend für dich macht und was so die Challenges sind.
Naja, Technologiekommunikation, Wissenschaftskommunikation ist ja grundsätzlich ein sehr spannender Bereich, weil es ist nicht ganz einfach zu kommunizieren. Man muss es auf eine Art und Weise kommunizieren, dass es die Konsumenten, die Stakeholder verstehen, ja, ob das jetzt Leser sind, ob das künftige Aktionäre sind, ob das bestehende Aktionäre sind. Man muss Dinge so erklären, dass sie es verstehen. Und das ist natürlich, das ist eine Gratwanderung. Man muss es so erklären, dass die einen verstehen und dass der Wissenschaftler oder der Techniker im Hintergrund sagt, naja, so kann man das gerade noch sagen, ja. Ja. Oder er sagt, na, so kann man das nicht mehr sagen. Ja, und das ist im Prinzip der Spannende der ganzen Geschichte, ja. Weil man muss nämlich etwas, und das ist ja das Schwierige auch bei unserer Technologie, was ist ein Substrat, was ist eine Leiterplatte? Eine Leiterplatte kann man bald einmal erklären, aber ein Substrat, da wird schon schwierig. Und wenn wir über Applikationen sprechen, wo sind unsere Substrate integriert? Wer sind unsere Kunden? Warum brauchen die das Kunden? Das muss man schon auf eine Art und Weise machen, dass es halt ein bisschen simplifiziert ist, ja.
Wir kennen uns ja eine Zeit lang, deswegen traue ich mich jetzt die freche Frage stellen. Was ist ein Substrat?
Ein Substrat ist im Prinzip nichts anderes als ein Übersetzer von der Nanowelt in die Mikrowelt. Ja, sprich, dadurch, dass Chips immer kleiner werden und die kleinen Chips nicht mehr auf eine Leiterplatte passen, brauche ich im Prinzip einen Adapter. Das ist mehr oder weniger das Substrat, wo ich diese Chips aufsetze. Ein Substrat ist nichts anderes als eine miniaturisierte Leiterplatte.
Okay. Vorgänger in der Kommunikation im Unternehmen von dir, ich kenne euch seit 99, seit dem Börsegang, sind immer mit Leiterplatten herummarschieren gegangen, um zu zeigen, wie sowas ausschaut. Die waren riesengroß früher. Was würdest du heute jemandem zeigen, First Impression AT&S? Oder ein Handy haben sie früher auch manchmal mitgehabt.
Ja, das ist im Prinzip, dass wir in jedem Smartphone, also so gut wie jedem Smartphone integriert sind, das ist eigentlich eh schon bekannt. Was wir mithaben ist, oder was wir entwickelt haben, das war eines meiner Ziele, die ich gekommen bin. Ich habe gesagt, wie, klar, kann man jemandem ein Substrat oder Leiterplatte erklären? Mhm. Ich habe gesagt, wir machen eine digitale Fahrt durch eine Leiterplatte. Mhm. Du wirst mehr oder weniger in einen Bit verwandelt und das Bit fährst du durch eine Leiterplatte durch.
Vorbei an den Kondensatoren und so weiter. Wieder,
ne? Wie durch eine Hochschaubahn. Ja. Und das war eines der Projekte, die ich auch hier realisiert habe am Standort in Leoben, dass wir eine Erlebniswelt gebaut haben, wo wir wirklich, wo unsere Besucher von Schüler bis Pensionisten, von künftigen Kunden und bestehenden Kunden einfach sehen, was machen wir? Und da gibt es unten ein 3D-Kino und da gibt es eine 3D-Brille und da fährt man wirklich als Bit durch die Leiterplatte. Ja? eines Smartphones. Und wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt ein Foto machen, dann fährt man praktisch als Bit durch die Leiterplatte, das dann ein Foto macht in eine, von der Geschichte her. Und das ist schon eine sehr coole Geschichte, ja.
Ja, na, das merkt man gleich, wenn man reinkommt, dass da zu dieser Welt eben geht, und das Onboarding bei euch, wenn man reinkommt, ist durchaus auch, ja, das ist High Security, das ist ganz bewusst so, ne, weil ihr da doch einige spannende Sachen entwickelt.
Ja, das ist ganz streng. Also selbst meine Familie, wir machen jetzt in 3 Wochen einen Family Day, auch die müssen die Sicherheitsanweisungen durchgehen, sie müssen sich ein Video vorher anschauen und. Das ist einfach streng bei uns, ja. Mhm. Man darf weder ein Kundenlogo sehen, noch darf man sehen, was machen wir, noch darf man unsere Maschinen eigentlich sehen, ja. Außer die in der öffentlichen Führung zu sehen sind.
AT&S 2026, wir gehen jetzt nicht auf konkretes Zahlenmaterial ein, aber jetzt haben wir Substrat schon wunderbar beschrieben bekommen. Stell uns die Firma vielleicht ganz kurz und kompakt für die AT&S-Neulinge vor, bitte.
Naja, wir sind ein globaler Technologieführer im Bereich Hightech-Leiterplatten und Substrate. Wir haben etwa 14.000 Mitarbeiter weltweit. Wir haben Standorte in Österreich, in Hinterberg, Leoben und in Fähring. Wir sind in China vertreten, nämlich in Shanghai und in Chongqing. Wir haben ein Werk in Indien, in Anchangut, und wir haben einen neuen Standort in Malaysia, in Kulim bei Penang. Mhm. Ja, und hier erzeugen wir je nach Standort verschiedenste Technologien. Kulim ist unser neuestes Werk. Hier bauen wir vor allem Substrate für die ganze AI-Industrie. Also wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dann sind wir da mit dabei und einer der größten Kunden, den wir haben. Also unser Hauptkunde in Kulim ist AMD. Über den dürfen wir auch sprechen. Und dann haben wir natürlich einige Big Player, also die Big Names der Branche, über die wir nicht reden dürfen, aber wo wahrscheinlich jeder Experte weiß, wer das sein kann. Man merkt auch das Interesse von ausländischen Investoren, Aktionären. Sprich, es gibt immer mehr Zuspruch zur Aktie, die nicht aus Österreich kommt.
Du hast mir jetzt rund um meinen Leoben-Besuch 2 weitere Termine mit deinem Team hier kuratiert. Wir sprechen da stark auch in Richtung Forschung und Entwicklung in den weiteren Podcast-Terminen, die heute noch anstehen. Vielleicht kurze Anmoderation von dir, was die Kolleginnen und Kollegen betrifft.
Naja, der eine ist der Markus Leitgeb und ist einer der Forscher in unserem Haus. Ja.
Ewig wurde dabei, auch, ne?
Ja. Ewig, der ist schon fast der Inventar. Und ist so ein smarter Kerl, der wurde auch zum Engineer of the Year gekürt vor 2 Jahren.
Da freue ich
von einer
mich auf
amerikanischen
ihn.
Großen Institution. Und die zweite ist ja.
Achso, nicht einmal intern?
Nein, das war eine externe Geschichte.
Schön.
Extra nach in die USA geflogen, dort um diesen Award zu erhalten. Und die zweite ist die Jana Tiefner, das ist eine junge Kollegin, und die hat sich vor allem einen Namen innerhalb des Unternehmens gemacht, weil sie eine Energieexpertin ist, die im Prinzip über mit AI, Energiekonsum und Verbrauch die der Lösung entwickelt, die auch sehr, sehr smart sind.
Und eine der hauptmechanischen Eigenschaften, die wir jetzt gerade zurzeit verbessern, ist eben auch die Steifigkeit von unseren Produkten, wo wir probieren, neuartige Materialien wie Glas, Cores in unsere Produkte einzubringen. Ja.
Lieber Markus, dann hake ich da gleich ein. Glascore. Ja, das ist ein großes Thema in Europa, auch in den Börsebriefen. Auch die AT&S-Aktie hat da zuletzt viel Diskussionen gehabt in den Foren und so weiter. Man hat es ausgesprochen, zuletzt einmal in einer Aussendung, auch Glascore-Substrate ist etwas, das euch interessiert, wo ihr massiv dran seid. Worum geht's da?
Im Endeffekt geht es darum, dass eines der Hauptelemente von unseren Produkten, das Core, also der Kern, der in der Mitte jedes Produktes besteht, dass der ersetzt wird durch ein neuartiges Material. Im Endeffekt, wir verwenden zurzeit glasfaserverstärkte Epoxidharze. Die haben gewisse Eigenschaften, mechanische Eigenschaften, physikalische Eigenschaften, und die werden sind für die neuen Anforderungen an die Produkte nicht mehr ausreichend. Und das Glascore bringt jetzt gewisse Vorteile in Bezug auf Steifigkeit, E-Modul und dementsprechend auch elektrische Eigenschaften.
Also Steifigkeit geht es doch um die Stabilität im positiven Sinne, nicht um das Falthandy, dass man es wieder falten kann. Aber das kommt ja auch wieder vielleicht, ne?
Ja, genau. Also man muss ja unterscheiden. Also die Aufgabe von einem Glascore-Substrat ist es, möglichst viele Komponenten zu beherbergen und zu verbinden. Und dadurch muss ich eine sehr hohe Zuverlässigkeit der einzelnen Verbindungen gewährleisten. Und das, wie gesagt, da erwarten wir uns von dem Glascore eine dementsprechende signifikante Steigerung der Zuverlässigkeit und auch der Größe unserer Produkte, die wir zurzeit mit organischen Materialien, wie wir es nennen, nicht herstellen können, weil die Verwerfung dieser Produkte zu hoch ist und dadurch die Zuverlässigkeit nicht gegeben. Und das Glascore soll alles das verbessern.
Klingt höchst interessant. Wenn ich jetzt jemanden wie dir vis-à-vis mit deiner Funktion das Wort KI hinknalle, dann kann er das mehrere Bedeutungen haben. Zum einen, was die Leistungsfähigkeit eurer Produkte dann letztendlich nach außen in der KI von Dritten machen können. Und zum anderen, wie setzt ihr KI in der R&D ein?
Ja, also einerseits, wie gesagt, ist es für uns sehr spannend, weil eben diese ganzen Hyperscalers und die KI-Farmen natürlich auf die Produkte,
genau,
auf unsere Produkte zurückgreifen und auch hier besonders das Glascore natürlich, sage ich mal, sehr hohes Potenzial hat in der Zukunft, auch eine große Rolle zu spielen. Wir setzen die KI in dem Fall oder bei uns jetzt schon so ein, dass wir gewisse DOE-Planungen mit Hilfe der KI auch dementsprechend vorbereiten. Also man muss es natürlich dann immer challengen, ob der Output der KI gut ist. Wir probieren aber natürlich dieses Wissen, das vorhanden ist, bestmöglich zu nutzen, damit wir auch effizienter und effektiver werden.
Wenn wir jetzt schon mitten im Jahr 2026 drinnen sind und ohne irgendein Betriebsgeheimnis der AT&S die herauslocken zu wollen, was sind die Megatrends in eurer Branche, die ihr so seht?
Die Megatrends, also gerade in unserem Bereich, sind definitiv Energieeffizienz. Also man sieht dementsprechend, dass gerade diese KI-Systeme nach immer mehr Leistung verlangen und man spricht schon davon, dass unter Umständen Nuklearkraftwerke bei Serverfarms benötigt werden, damit man das noch mit Strom versorgt. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr wohl oder sehr stark mit Lösungen, wie wir diesen Energieverbrauch verbessern können. Und zusätzlich zu dem, was ich vorher angesprochen habe, dass immer mehr Transistoren in den Systemen benötigt werden und sie müssen diese Transistoren alle miteinander verbinden, zuverlässig verbinden. Das heißt, wie verbinde ich bis zu einer Trillion Transistoren und wie versorge ich die effizient mit Strom, sind eigentlich die zwei Haupttreiber zurzeit in unserem, also zumindest in meinem Aufgabengebiet.
Die Themen, an denen ich arbeite, vor allem das Energiethema, das befindet sich ausschließlich gerade in Hinterberg oder in Österreich, weil die Energiewirtschaft bzw. Energiesysteme, Märkte dann zum Beispiel in China drüben ganz anders ausschauen als bei uns, weil es einfach keine freie Marktwirtschaft ist. Und dann auch die Strompreisgestaltung, Marktgestaltung ganz anders ausschaut. Aber die anderen Themen, zum Beispiel das Lifecycle Assessment, das verfolgen wir auch mit den anderen Standorten zusammen. Wir haben uns in erster Linie zuerst mit dem Standort Hinterberg beschäftigt und gehen jetzt aber dazu über, dass wir auch andere Standorte mit einkalkulieren, sage ich einmal, und jetzt auch für Shanghai, Chongqing und andere Standorte Daten erheben.
Du hast gleich zwei wesentliche genannt natürlich. Es ist natürlich ein Riesenthema, an was so ein großer börsennotierter Konzern und die AT&S, die wächst extrem stark, da alles denken muss, darf und soll, weil es ist, glaube ich, schon auch, wenn wir vom Fußabdruck sprechen, einer Leiterplatte, so verändert sich ja die Größe einer Leiterplatte über die Jahre, die wird ja immer kleiner eigentlich, oder?
Abhängig davon, welche Leiterplatte natürlich, aber ja, kann man insgesamt schon so sagen, dass sie kleiner werden.
Und was heißt das so tendenziell für einen Fußabdruck? Wird der auch kleiner dann?
Natürlich, in der einen Linie, weil weniger Materialien dafür herangezogen werden müssen und Materialien natürlich eine große Auswirkung haben auf den Fußabdruck. Aber es hängt dann natürlich auch immer davon ab, wie viel Abfall dann anfällt. Weil wenn Abfall anfällt, weil die Leiterplatte kleiner ist, dann muss der Abfall natürlich auch mit berücksichtigt werden. Und davon hängt es dann am Ende des Tages ab, wie effizient man Ressourcen einsetzen kann.
Preis, da warst du schon stolz, nehme ich an, oder?
Ja, sicher. Hab mich sehr gefreut, vor allem, weil die anderen Arbeiten Masterarbeiten waren und ich mit meiner Bachelorarbeit dann den ersten Preis bekommen habe. Also.
Gut, Wiener Börsepreis, ich habe mich geoutet, die AT&S als Privatanleger irgendwie. Zähle ich da weit vorne die Semperit, die Frequentis, ihr seid ja beide nicht im ATX. Derzeit noch kommt damit für den ATX-Preis nicht in Frage. Bin gespannt, wer gewinnen wird. Die Großbanken drängen sich natürlich auch irgendwie auf mit dieser tollen Performance. Der Bernhard hat es angekündigt, eigentlich hat nur der Verbund auch aufgrund politischer Probleme irgendwie seinen Auslass jetzt gehabt in den letzten Monaten. Der Wasserstand und das einfach nicht regnet, ist sicherlich auch ein Thema. Ich persönlich bin sehr gespannt, was der Christian Stocker sagen wird am Wiener Börsepreis. Die Bühne wird immer für eine Promo pro Kapitalmarkt genutzt. Es gibt aber überhaupt keinen politischen Diskurs. ÖVP und NEOS lassen da meiner Meinung nach ein bisschen aus. Was erwartet ihr euch eigentlich von der Stocker-Rede morgen oder seid ihr da neugierig drauf überhaupt?
Also als klassischer Österreicher habe ich die Hoffnung in die Politik schon ein bisschen verloren, muss ich sagen. Aber deswegen kann man nur positiv überrascht werden, sozusagen, sage ich jetzt einmal. Es wäre sicherlich eben sehr viel Bedarf da, eben was jetzt dritte Säule angeht, da nachzubessern, vor allem mit dem Hintergrund, der Staat muss sparen und das wird auch in der Zukunft so sein. Das heißt, wir brauchen einen starken Kapitalmarkt, aber wir brauchen dafür auch Incentives von der Politik und auch ein bisschen eine, ich sage mal, andere Sicht des Kapitalmarkts, nicht als quasi die bösen Spekulanten, sondern dass wir auch versuchen, etwas für die Wirtschaft zu tun und da ein bisschen vorwärts zu bringen.
Ich musste jetzt gerade an unsere frühere Journalistenzeit denken. Ich glaube, es hat sich schon einiges gebessert, weil wenn ich zurückdenke jetzt an Wirtschaftsblattzeiten, da war es ja wirklich so und da gab es Pressekonferenzen, wo Minister gefragt wurden, ob sie Aktien halten und die waren ganz erschreckt und haben gesagt, nein, um Gottes Willen, also natürlich tue ich das nicht. Also da gehen wir jetzt viele, viele Jahre zurück, leider. Wir sind auch älter geworden. Also insofern hat sich schon die Mentalität gebessert. Die quasi zumindest eine Haltefrist für Aktien, das wieder einzuführen. Ich glaube, da haben wir auch unzählige Kommentare geschrieben, in unzähligen Diskussionsrunden darüber gesprochen. Das wäre für mich schon auch ein Minimum, aber wie gesagt, ja, ich bin ein optimistischer Mensch.
Ja, ich freue mich auf seine Kommentare morgen auch zur dritten Säule oder so, zur Pensions. Thematik, vielleicht auch, dass sich dann die Arbeitnehmer, deren Geld das ja ist, die sozusagen dann in die Pensionskassen eingezahlt werden, jetzt auch über diese Mitarbeitervorsorgekassen, ja, dass man da vielleicht sich auch aussuchen kann, mit Kapitalgarantie, so wie es jetzt ist, oder halt ein dynamischeres Portfolio sozusagen zu machen, gerade in jungen Jahren. Ich glaube, ich wäre das sinnvoll, wenn man da ein bisschen eine Auswahl sozusagen treffen kann. Ich glaube, Schweden ist jetzt ein Vorbild, in Australien ist es ähnlich, wo man sich so aussuchen kann. Kurz vor der Pension wird das dynamische, super dynamische Portfolio vielleicht nicht das Richtige sein, aber wenn man 20 oder 30 ist, kann man ruhig sich sozusagen ein dynamisches Portfolio sozusagen aussuchen. Und ich glaube, in Zeiten von Applikationen und Smartphones sollte das auch abwicklungstechnisch sozusagen kein Thema sein.
Stefan, nachdem wir gerade AT&S ein bisschen zugehört haben, wie schwierig ist es eigentlich, als Technologieunternehmen sein Tun nach außen zu bringen, dass das auch jemand versteht?
Gute Frage. Also seitdem ich bei der Frequentis bin und jedes Mal, wenn ich die Frequentis vorstelle, merke ich, dass die Investoren jetzt nicht nur an den Zahlen und Halbjahr oder Gesamtjahr interessiert sind, sondern auch an der Technologie dahinter und an den Systemen, die dahinter stehen und den Applikationen. Meine Einstiegsrede, gerade auch vor Privatinvestoren, die wir auch eigentlich seit 2020 sehr intensiv betreuen in Österreich und auch in Deutschland, weil wir glauben auch, dass die den Kurs machen, vielleicht auch noch eine kurze Anmerkung zu vorher. Ganz einfach, wenn man in Österreich bei der Polizei anruft oder in London bei der Polizei anruft, dann hebt jemand mit der Hilfe von Frequentis Software ab oder mit Hilfe von einer Frequentis Applikation ab. Und wenn man ins Flugzeug steigt, dann weiß man, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mehr als 90% aller Passagiere haben während ihres Fluges irgendwann indirekt Kontakt zu einer Flugsicherung, die ein Frequentis System im Einsatz hat. Dann glaube ich, kann man sozusagen auch den persönlichen Touch, auch wenn es nur ein indirekter ist, ja, außer man ist jetzt selber Pilot, aber auch wenn es nur ein indirekter ist, kann man, glaube ich, schon deutlich machen, wofür Frequentis steht und wofür die Frequentis-Applikationen verwendet werden.
Bernhard, so ein Handlauf, also ein Handlauf für eine Rolltreppe ist sicher einfacher zu sehen. Wie ist das für, ich sage mal, einen Fondsmanager? Wie schwierig ist das, Technologie, Hard Facts auf der anderen Seite, das alles zu verstehen? Musst du ein Allround-Talent sein?
Also ich sage mal, der Stefan macht das immer ganz gut, also hat es uns auch ganz gut erklärt, was die Frequentis angeht. Bei manchen wird es natürlich dann schon ein bisschen komplizierter. Die AT&S immer halt als gutes Beispiel. Da geht es dann mit, was sind jetzt neue Trends, welche neuen Technologien gibt es. Da muss man schon sehr ins Detail gehen. Ich sage einmal, das Gute ist, du kriegst sehr viele Ressourcen dazu. Also du hast einerseits natürlich die Kollegen aus Investor Relations, die da sehr aktiv sind und auch die dümmsten Fragen beantworten. Das kann ich definitiv bestätigen, weil die meisten von den Dummen stelle ich. Du hast auch jede Menge Research von diversen Brokern, zu dem wir Zugang haben, wo du dann Primer über neue Technologien kriegst, also beispielsweise jetzt Quantum Computing. Da gibt es dann 300 Seiten Primer, die man sich durchlesen kann. Wenn ich die Zeit hätte, das alles durchzulesen, also da kannst du zum Da Vinci Universaltalent werden, wenn du das alles merken würdest. Aber es ist dann oft in Wahrheit eine Zeitfrage, auf was fokussierst du dich und was schaust du dir an? Und sozusagen, wo ist dein Cut-off, was du wissen musst und ab wo ist es dann ein Detail, der dir auch dann irgendwo egal sein muss?
Nachdem Stefan auch schon bei Semperit was er gewünscht hat, kommunikationstechnisch, ist das damals einfacher gewesen, jetzt nicht die aktuelle Übernahmesituation, sondern das Unternehmen zu präsentieren?
Es war insofern einfacher, als man die Sachen halt sozusagen angreifen konnte. Das war klar, aber auf der anderen Seite stelle ich mir immer, also am schwierigsten vor Banken oder so, ja, ich habe auch für Banken gearbeitet, aber ich denke, die Fondsmanager und auch die privaten Investoren sind professionell genug, um sich sozusagen vorstellen zu können, für was das Unternehmen steht, egal ob es jetzt eine Bank ist, Semperit, Frequentis oder eine Papierholzproduktionsfirma. Also ich glaube, das Wissen über die Unternehmen ist auch durch das Internet und auch natürlich durch Podcasts und eure Aktivitäten sehr, sehr gut vertreten. Ja. Man hat das ja auch gemerkt, wie detailreich die Personen Fragen auch beim Börsetag, wo wir uns alle vorgestellt haben im Austria Center. Da sieht man ganz einfach, dass die Leute sich schon informieren und dementsprechend dann auch die Fragen stellen.
Jetzt bingen im Hintergrund die ganzen Fotos rein, die Christine Betzwinger im Vorfeld gemacht hat. Das ist das Geräusch. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, der Robert Zahn moderiert 35 Jahre ATX. Wir haben ATX-Rekorde, wir haben ATX-Total-Return-Rekorde. Interessanterweise ist der Eurostoxx 50 aufs fast gleiche Startdatum 1991 rückgerechnet und Wien schlägt sich sogar besser in der Total Return Variante als auch in der ohne Dividenden Variante als der Eurostoxx 50. Ihr seid international unterwegs als Unternehmen, du bist mit einem Österreich-Fonds tätig, Bernhard. Ich spiele mal nur kurz ein jetzt, Kalina Scharowa-Müller und Wolfgang Raubrunner, die CCPA, die Abwicklungsstelle, die Central Counterparty Austria, die in 35 Jahren ATX keinen einzigen Schadensfall zu vermelden gehabt hat und was die zu 35 Jahre ATX sagen.
Jetzt mal herzliche Gratulation für die Gewinner des Börsepreis 2026 seitens der CCP Austria.
Wunderbar, Wolfgang. Kalina, du bist auch da. Ich freue mich sehr. Wir haben die Opening Bell gemacht. 35 Jahre ATX in den Tageszeitungen. Hast du persönlich irgendein Main Event, an das du dich ganz besonders gerne zurückerinnerst in der ATX-Geschichte?
Wir blicken mit Freude auf das letzte Jahr 25 zurück, wo der ATX 43% zugelegt hat. Mit Dividende sogar 49,9.
Vollkommen richtig. Ein fast 50er, also eins der besten Jahre aller Zeiten. Wolfgang, du bist seit Start dabei. Irgendwelche Memories an 1991, an das Gründungsjahr?
Also unzählige, aber man kann nicht alles gleichzeitig erwähnen. Ich denke, mit dem ATX ist auch die Termin- und Optionenbörse in Österreich gekommen. Wir haben dann tolle Jahre und auch absolut schlechte Performance-Jahre, aber in Summe kann man sagen, ist der ATX ein Vorzeige-Index, der es jederzeit mit allen anderen Indizes aufnehmen kann. Und um eine mehr zu klarzustellen, es gibt ausreichend Liquidität an der Wiener Börse und wir haben ganz, ganz tolle Produkte, Weltmarktführer. Und hier gilt es, auch den Fokus darauf zu legen und ordentlich auch in den österreichischen Index und in die Einzelaktien zu investieren.
Das ist ein wunderbarer Call to Action zum 35er Jubiläum und abschließend möchte ich noch eine Frage stellen. Opening Bell Welle 3 CCPA steht drauf, sorgt für sichere und effiziente Abwicklung Ihrer Börsegeschäfte. Wir haben zum 20er der CCPA im Jahr 2024 vor 2 Jahren gesprochen, Carlina. Noch immer nichts passiert. Ihr habt alle Volatilitäten, die da auf uns eingedonnert sind, abwickeln können, oder? Ohne Schaden.
Ja, CCPA wickelt die Geschäfte der Wiener Börse seit 2005 ab. Ja. Und seitdem ist trotz der vielen Ereignisse nichts passiert. Der Markt ist sicher. Wir wickeln am Abwicklungstag mehr als 99% der Geschäfte ab und ermöglichen somit den sicheren Handel.
Dann frage ich den Wolfgang noch, wie viele Geschäfte gibt es so am Tag an der Wiener Börse, die ihr abwickelt?
Ja, wir haben im Jahr 25, also im Jahr 26, sehr schöne Umsätze pro Tag. Wir liegen bei rund 40.000 Geschäfte am Tag mit einem Durchschnittsvolumen von über 400 Millionen Euro. Mhm. Das lässt sich schon sehen, die Volumenszuwächse in den letzten Jahren.
Dann sage ich großer Respekt und vielleicht sehen wir auch die Werte aus 2007, 2008 noch einmal. Das ist mein Ziel, so lange bleibe ich noch dabei. Also, danke euch fürs Vorbeikommen, fürs Opening Bell läuten und auch von meiner Seite an dieser Zwischenstelle nochmal Gratulation an die Sieger vom Wiener Börsepreis. Ja, danke Carlina, danke Wolfgang und jetzt die Frage hier an die Runde. Wenn ihr international unterwegs seid, wenn du dich international austauscht, Bernhard, auch mit deinen Kollegen in der EAM, die andere Märkte managen, wie kommt der Handelsplatz Österreich, die Infrastruktur da weg? Die Performance, die passt ja, die Volumina ziehen langsam an, aber Infrastruktur, wie zufrieden ist man mit dem Platz Österreich?
Also ich glaube, das Thema, das du angesprochen hast, Liquidität ist für die meisten das Wichtigste. Das passt bei, sagen wir mal, den Großen. Bei den kleineren Unternehmen bemüht sich jeder, aber wir haben halt auch natürlich diese Struktur mit sehr vielen Familienunternehmen, mit sehr vielen Core-Shareholdern. Das heißt, der Free Float ist jetzt nicht so groß, wie er in vielen anderen Märkten ist. Das ist natürlich ein Thema, wenn du jetzt quasi mit großen Fonds unterwegs bist, die sich sehr flexibel bewegen müssen. Da ist das ein Thema. Aber man hört natürlich auch schon, jetzt wenn man international unterwegs ist, ich war jetzt unlängst auf einer Konferenz in London, die Leute schauen auch schon wieder hin und wieder nach Österreich. Also gerade dieses Thema Osteuropa ist für Österreich ein wesentlicher Treiber, was im letzten ATX auch sozusagen und ist jetzt wieder ein super spannendes Thema und ist, glaube ich, auch etwas, das nach wie vor gut weiterlaufen kann und den österreichischen Markt auch weiter unterstützen kann, ja.
Ja, ich kann mich nur anschließen, was der Bernhard jetzt gesagt hat, hinsichtlich Liquidität ist natürlich für ein Unternehmen unserer Größe und mit dem Streubesitzanteil, aber auch für andere Kollegen, was man hört, ist ein Dauerthema. Wir unternehmen, was geht. Wir haben es eh schon besprochen, auch Fokus auf Small- and Mid-Cap-Anleger, die jetzt keine bestimmte Schwelle haben, was das tägliche Volumen erreichen muss. Und ein Punkt schon auch, der mir auch aufgefallen ist, und ich kann da jetzt nur vom eigenen Unternehmen sprechen, es ist halt doch schon ein steigender Anteil auch, der nicht über die Wiener Börse gehandelt wird. Was ich jetzt komplett neutral sehe, aber es sind halt andere Venues, andere Trading-Plätze. Und das muss man halt oder sollte man halt auch immer noch zusätzlich im Auge haben.
Ja, ich glaube, der Bernhard und die Bediener haben eh schon viel gesagt dazu. Wir sehen auch, dass neben der Wiener Börse und Frankfurter Börse, also Tradegate vor allem sehr stark ist, aber es sind auch Lang und Schwarz und auch dann die Regionalbörsen, die dann auch doch auch immer wieder zum Volumen beitragen.
Das ist ein großer Trend. Wir sehen das auch an den Zugriffen, da kann man ja bei Spotify und Co. sehr tief reinblicken, dass das deutsche Publikum sehr stark österreichische Nachrichten abfragt und Podcasts hört. Und dort, wo man sieht, freut man sich darüber, dass die offenbar die österreichischen Aktien im Xetra-Verbund da mitnehmen und positive Verstärker bringen. Standort, Infrastruktur, ich glaube, das funktioniert, oder? Da gibt es nie irgendein Issue international.
Aus meiner Sicht nein.
Wir nehmen, wie gesagt, am 20. auf, am 21. ist der Wiener Börsepreis, am 23. wird diese Folge gesendet und ebenfalls in dieser Woche, am 19. hat der Florian Beckermann vom IV eine sehr witzige Aussendung gemacht, dass er Aktivisten bittet bei der OMV, HV, die dann am 27. stattfinden wird, doch bitte für keine Schlägereien oder sonst irgendwas zu sorgen. Ein Thema, ich glaube, ihr als ERM, ihr geht's hin zu solchen Veranstaltungen, ist auch part auf eurer DNA, das habt ihr euch irgendwie verschrieben, da auch ein bisschen als Shareholder sich einzusetzen, oder?
Ja, klar. Also bei uns ist das ganze Thema Engagement sehr wichtig. Dadurch, dass wir natürlich die größten Fonds in Österreich haben, sind wir auch, sage ich mal, bei den meisten Firmen irgendwo in den Top 5 bei den Shareholdern dabei. Dementsprechend auch eine gewisse Verantwortung, da auch sozusagen gewisse, sage ich mal, Governance-Grundsätze zu vertreten und auch zu voten, vor allem was in Bezug auf eben Payment und solche Sachen angeht, also quasi wie ist der Vorstand verzielt, wie ist da die Transparenz, gibt Sonderzahlungen, solche Sachen. Das ist immer wieder Thema Unabhängigkeit des Aufsichtsrats, immer wieder ein sehr, sehr großes Thema, gerade natürlich bei Familienunternehmen, wo ich auch gewisses Verständnis natürlich dafür habe, dass da die Familien im Aufsichtsrat sitzen wollen. Gleichzeitig sind wir halt der Meinung, es wäre gut, wenn ich gewisse unabhängige Kontrollen natürlich für die Minderheitsaktionäre auch drinnen habe. Das heißt, das ist immer wieder natürlich ein Thema und deswegen sind wir da sehr, sehr aktiv eigentlich beim Abstimmen und eben auch, weil du die OMV ansprichst, da sind wir auch haben wir bei Climate Action 100, das ist ja quasi internationale Nachhaltigkeitskooperation, sind wir ja auch der Lead für die OMV, also wir sind da auch im nachhaltigen Bereich sehr stark am advokieren sozusagen. Mhm.
Am 27.05. ist dieser HV, da kann ich leider nicht und dein indirekter Vorstand, der Peter Bossek von der Erste Group kann auch nicht, weil wir haben 40-jähriges Matura-Treffen an dem Tag. Ich möchte dich du hast gesagt, die blödesten Fragen kommen von dir, da möchte ich dich kurz challengen. Eine Schlägerei hast du noch nie angezettelt, oder?
Habe ich noch nie
angezettelt. Nicht auf einer HV, sagen wir so.
Noch nicht auf einer HV, ja.
Am Fußballplatz vielleicht, ne? Nein.
Ah, ich habe Fußballplatz, wenn dann faul, bin ich eher der fault als wie der Schlägerei anfängt. Aber,
genau, da fängt dann der andere an und wird ausgeschlossen.
Nein, also ich war die letzten zwei Jahre bei der RBIHV, wo ja immer aufgrund der Russland-Thematik es immer wieder Proteste gab. War im ersten Jahr haben sie sich noch reingeschummelt sozusagen. Im zweiten Jahr haben sie Aktien gekauft und haben dann auch natürlich damit das Rederecht. Und das war auch ein sehr legitimer und sehr, 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 sagen wir, gesitteter Protest. Also, und das ist auch sicherlich sehr legitim, dass man das auch im Rahmen der HV vorbringt. Sind wichtige Themen, die man aufbringen kann. Ja. Wenn es halt nicht, wie der Herr Beckermann auch sagt, wenn es halt nicht in quasi ausartet in eine reine Show zur Schaustellung sozusagen.
Jetzt, wie geht's auf den HVs von Frequentis? Und da möchte ich mit dir beginnen, Stefan, und dann bei Semperit so zu. Ich nehme an, auch sehr gesittet, oder?
Ja, also wir hatten eigentlich bis jetzt nie ein Thema. Es waren immer sehr angenehme, ich sage jetzt, Hauptversammlungen und auch Fragen. Hin und wieder gibt es natürlich Diskussionen über das Lieblings- oder eines der Themen, das Buffet, ja. Aber ansonsten war es eigentlich sehr, sehr... Lachen alle, aber ich glaube, das Thema hat sich jetzt auch beruhigt und ich würde sagen, die HVs sind in den letzten Jahren professioneller geworden, also auch was die Teilnehmer betrifft, was die Vorbereitung der Teilnehmer betrifft und auch was die Fragen betrifft, die gestellt werden. Also das, glaube ich, kann ich zumindest für die Frequentis jetzt einmal festhalten, dass die Fragestellungen immer interessanter wurden.
Ich mache gern Hauptversammlungen, also ich habe schon Hauptversammlungen auch erlebt, keine Schlägereien, aber die auch, glaube ich, 10-12 Stunden gedauert haben. Ich mag das Präsenzformat. Das, was ich persönlich nicht ganz verstehe, ist dieser extreme Widerstand in Österreich gegen die virtuelle Hauptversammlung. Das schaut in Deutschland anders aus. Also wie gesagt, ich mag gerne Präsenz HV, ich begrüße sie auch, aber dass man sagt, man hat schon diese virtuelle HV für Sonderfälle, für außerordentliche Hauptversammlungen oder sonstiges, wo man einfach sagt, es ist ein, ich finde, es ist ein gutes Instrument, es erhöht die Flexibilität. da habe ich diesen massiven Widerstand in Österreich nicht ganz verstanden, aber soll so sein.
Vielleicht, weil der Stefan auch angesprochen hat, das Buffet-Thema, ein kleiner Tipp von mir, neben natürlich der Don't Go, die halt natürlich herrliches Essen hat, auch der Geheimtipp, bei der Verbund gibt's angeblich die besten Fleischlaber, wurde mir gesagt.
Ja, dann sage ich danke für diese mehr als launige Runde für den zweiten Monthly Main Event. Der dritte Monthly Main Event, ein kleiner Spoiler, wird schon bald erscheinen. Das geht dann rund um den Zertifikate Award Austria, der zum 20. Mal stattfinden wird am 11.06. Wir werden zeitnah erscheinen mit vielen, vielen Zeitzeugen aus 20 Jahren Zertifikate-Geschichte. Jetzt einmal danke an euch. Ich spiele unsere wilde Abspannmusik. Ja, und ein Tschüss einmal von meiner Seite, Christian Drastil.
Ein Tschüss und ein Semperit im Sinne von Es geht immer was von Bettina Schragl.
Viele, viele schöne sonnige Sommertage von Stefan Marin von Frequentis.
Und auch ein Tschüss und eine weiterhin gute Performance im ATX von Bernhard Haas.
Einiges davon wünsche ich auch. Tschüss, Robert Giedinger.
Und was wünschst du nicht?
Das ist jetzt nicht. Nein, einiges davon wünsche ich auch.